Deutschlandfunk, kontrovers.
Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde am Montagvormittag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Silvia Engels. Seit über 2 Monaten greift Russland nun schon die Ukraine an. Schwerpunkt der Kämpfe derzeit vor allen Dingen im Osten und im Süden des Landes. Aber alle Städte in der Ukraine müssen jederzeit mit russischem Raketenbeschuss rechnen. Täglich sterben dort Menschen, täglich fliehen dort Menschen. Zugleich hat sich die Gangart zwischen dem Kreml und den westlichen Staaten jüngst noch einmal verschärft. Vergangene Woche stoppte Russland Gaslieferungen an Polen und Bulgarien. Umgekehrt kündigten die USA und andere westliche Staaten an, Kiew weiter intensiv militärisch und finanziell zu unterstützen. Der Deutsche Bundestag beschloss mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Union die Lieferung auch schwerer Waffen aus Deutschland direkt an die Ukraine. Welche Folgen hat das alles für die Entwicklung des Konflikts in der Ukraine, in Russland, aber auch für die westlichen Staaten und für Deutschland? Unser Thema heute in Kontrovers. Gasstopp des Kreml, schwere Waffen an die Ukraine. Eskaliert der Konflikt? In der Runde heute zugeschaltet sind Thomas Erndl, CSU, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Dazu Jürgen Schraps für die SPD im Bundestag, dort Mitglied im Europaausschuss. Und Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Fraktionschefin der Linken. Der Krieg gegen die Ukraine, er erregt die Gemüter und führt zum Teil zu harten Worten. Das ist auch bei denen zu hören, die heute früh schon ihre Meinung auf dem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Hier einige Stimmen.
Fischer aus Bremen. Ja, der Konflikt eskaliert. Darum keine Patrone und keinen roten Heller für dieses Putschistenregime in Kiew. Und keine Nibelungentreue gegenüber diesem Regime. Das haben wir schon im Ersten Weltkrieg gemacht.
Alexander Schwarz, Berlin. All das ist Teil des großen Kampfes Diktatur gegen Demokratie. Wenn wir dort auch nur einen Millimeter nachgeben, werden wir bald weitere Länder haben, die von Russland überfallen werden.
Mein Name ist Herbert Longen, ich wohne in Trier. Solange Zelensky neue Waffen und Milliarden von NATO und USA hält, ist er nicht bereit zu verhandeln. Er opfert sein Volk für die NATO. Ich bin dagegen.
Ja, schönen guten Morgen. Hier spricht der Herr von Hornburg aus der Nähe von Halle an der Saale. Und meine Meinung ist, mit schweren Waffen kann man einen Krieg nicht beenden.
Müller aus Hannover. Natürlich eskaliert der Konflikt, denn wie der wissenschaftliche Dienst des Bundestages verkündet hat, ist natürlich auch schon die Ausbildung von ukrainischen Soldaten auf NATO-Territorium eine Beteiligung am Krieg. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn die Russen antworten.
Hier ist Büttner aus Schkeuditz. Der Krieg ist längst eskaliert. Der ukrainische Botschafter spricht bereits vom Dritten Weltkrieg. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch aufgrund der Probleme der Erdgasdurchleitung durch die Ukraine Deutschland sich zu Nord Stream 2 entschloss.
Meier aus Hamburg. Selbst wenn dieser Krieg irgendwann mal zu Ende ist, werden uns die Russen keine Energie, keine Rohstoffe und auch keine Nahrungsmittel mehr verkaufen.
Viele Worte heute Morgen. Dann beginnen wir vielleicht mit dem Blick auf die SPD-Position. Die war ja lange zurückhaltend, was die Lieferung schwerer Waffen angeht, direkt an die Ukraine. Erstmal guten Morgen, Herr Schraps.
Schönen guten Morgen, Frau Engels.
Wir haben es gerade gehört, vielleicht von diesen vielen Aspekten einer herausgegriffen. Herr von Hornburg aus Halle an der Saale sagte, mit schweren Waffen kann man einen Krieg nicht beenden. Was sagen Sie?
Ja, ist aber auch die Frage, ob man damit einen Krieg möglicherweise auch nicht länger macht, als es unbedingt notwendig ist. Ich glaube, wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung, wenn es um Waffenlieferungen geht, weil mir auch ehrlicherweise im Bauch ein ungutes Gefühl kommt, wenn ich dran denke, dass man Waffen in Kriegsgebiete liefert. Das ist, glaube ich, auch für uns Deutsche mit unserer Geschichte und mit dem Wissen um die dramatischen Konsequenzen zweier von Deutschland ausgehender Weltkriege, was deutsche Waffen schon angerichtet haben auf diesem Kontinent, auch nicht verwunderlich. Andererseits hat man natürlich genauso ein ungutes Bauchgefühl, wenn man von außen sozusagen zuschaut, wie Russland als Aggressor in die Ukraine einfällt und sich natürlich auch verteidigen können muss. Das ist ihnen ja auch völkerrechtlich zugestanden. Insofern sind wir da vor einer schwierigen Entscheidung, die ein bisschen im Dilemma ist. Und wir haben in einer sorgsamen Abwägung eben entschieden, Waffen in die Ukraine zu liefern. Weil ich denke, man muss die Ukraine an dieser Stelle auch unterstützen. Die Menschen, die Demokratie wollen und sich gegen ein autoritäres Regime als Aggressor verteidigen können müssen.
Und in der Leitung ist auch Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete, ehemalige Fraktionschefin Die Linken. Guten Morgen, Frau Wagenknecht.
Guten Morgen.
Die Linke und auch Sie haben sich gegen die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen. Was entgegnen Sie der Argumentation, die Sie gerade gehört haben von Herrn Schrapp?
Ja, ich meine, das ist richtig. Es ist ein verbrecherischer, furchtbarer Krieg. Und umso mehr muss man alles dafür tun, dass er endet. Und Waffenlieferungen beenden diesen Krieg nicht. Sie verlängern den Krieg. Sie erhöhen das Leid. Also je mehr Waffen man in einen Konflikt liefert, desto mehr Menschen werden sterben, desto mehr Zerstörung werden angerichtet. Und deswegen halte ich das für eine völlig falsche Position, ganz abgesehen davon, dass wir uns auch selbst in Gefahr bringen. Also es ist ja von einem Hörer schon angesprochen worden, das Bundestagsgutachten, das ja deutlich sagt, also vielleicht ist die Lieferung noch nicht etwas, was Deutschland zur Kriegspartei macht, aber spätestens die Ausbildung, und die gehört ja zum Beispiel bei den Panzern dazu, sonst können die gar nicht damit anfangen, die macht uns zur Kriegspartei. Das heißt, die Regierung fährt einen Kurs, der tatsächlich in Kauf nimmt, dass aus diesem Ukraine-Krieg ein dritter Weltkrieg wird, mit verheerenden Folgen auch für Deutschland. Ich finde das völlig unverantwortlich.
Dann holen wir noch Thomas Erndl dazu, von der CSU, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Guten Tag, Herr Erndl.
Guten Morgen, Frau Engels.
Sie haben sich ja als Union sehr früh auch dafür ausgesprochen, auch schwere Waffen zu liefern, direkt in Richtung Ukraine. Was sagen Sie nun zum Argument von Herrn Müller aus Hannover, den wir eben gehört haben, und auch Frau Wagenknecht? Schon die Ausbildung von ukrainischen Soldaten auf NATO-Gebiet mache auch gegebenenfalls NATO-Staaten oder auch Deutschland zur Kriegspartei. Wird hier die Gefahr unterschätzt?
Also die Definition, wann wer Kriegspartei ist, die ist auf der einen Seite völkerrechtlich so, dass wir da definitiv mit dem, was wir bisher machen, nicht dabei sind. Und auf der anderen Seite ist es eine Frage, wen Putin sich als Feind letztendlich erklärt. Insofern liegt es gar nicht in unserer Hand. Aber weil gerade die historische Verantwortung auch angesprochen worden ist, ich glaube, gerade die historische Verantwortung verlangt eine Unterstützung der Ukraine. Im Zweiten Weltkrieg waren die meisten Opfer im Sowjetbereich Ukrainer, 8 Millionen. Und wenn wir ernsthaft ein nie wieder auch vor uns hertragen wollen und das zur Staatsräson auch erklärt haben, dann müssen wir in so einer Situation selbstverständlich die Ukraine mit all den Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen und ein klares Ziel ausgeben, dass Russland in Ukraine, auf dem ukrainischen Territorium militärisch nicht erfolgreich sein darf.
Frau Wagenknecht, das geht direkt an Sie. Dieses Nie wieder ist ja nun auch ein sehr wichtiger Leitpunkt für die deutsche Außenpolitik. Ergänzt um das, was Herr Schwarz, unser Hörer aus Berlin, zu Beginn gesagt hat. Ich zitiere ihn nochmal. Es gehe hier um einen großen Kampf Diktatur gegen Demokratie. Da müsste man auch hart gegenhalten. Nicht Ihr Argument?
Naja, zunächst mal ist ja die Frage, unterstützen wir die Bevölkerung in der Ukraine dadurch, dass wir den Krieg verlängern? Und dass wir auf einen langen Krieg setzen. Und es gibt ja durchaus Äußerungen, sowohl von US-Präsident Joe Biden als auch von Boris Johnson, die ja explizit sagen, ja, wir müssen uns auf einen langen Krieg einstellen. Aber im Grunde sagen sie auch, wir wollen Russland schwächen. Das heißt, wir wollen einen langen Krieg. Und die Ukraine ist das Bauernopfer. Die Menschen sterben dort, die Menschen leiden dort, sie fliehen. Das ist doch also ein ganz zynisches Spiel.
Aber
also
zynisch ist es doch auch jetzt hier nicht, dieses genau. Grundaggressionspotenzial von Wladimir Putin, der ja nun auch offenbar auf einen langen Krieg abzielt, um Ihre These aufzugreifen, nicht in diese Rechnung mit aufzunehmen. Man könnte auch genau umgekehrt argumentieren, hier geht es um Verkürzung, oder nicht? Weil also dann beide Seiten verhandlungsbereit wären.
Ja, ob Putin verhandlungsbereit ist, um das auszutesten, muss man es ja erstmal selber sein. Und eins ist ja relativ klar, wenn dieser Krieg irgendwann oder zumindest wenn er relativ schnell beendet werden soll, dann muss es einen Verhandlungsfrieden geben. Das heißt, Putin, Russland wird, ich meine, Russland ist eine Atommacht. Die werden dieses Land nicht verlassen, wenn es keine gesichtswahrende Lösung gibt. Und das heißt, man muss jetzt alles daran setzen, dass einerseits natürlich eine Lösung herauskommt, die im Interesse der Ukraine ist. Wobei die Frage eben ist, was wollen die Russen? Auch das muss man ja austesten. Ich bin überzeugt, in diesem Krieg, so wie den meisten Kriegen, geht es nicht um Werte und Ideologien. Es geht nicht um Diktatur gegen Freiheit. Es geht um Geopolitik, so wie bei den meisten Kriegen. Das heißt, es geht um Einflusssphären. Es geht darum, dass Russland nicht akzeptieren will, dass auch noch die Ukraine Teil der US-Einflusssphäre wird, dass sie in die NATO kommt,
da kann man sagen, das ist nicht legitim, die haben sich da nicht einzumischen. Okay, kann man sagen. Aber die Frage ist, ist das, um das zu verhindern, lohnt es dafür, tausende Menschen in der Ukraine sterben zu lassen? Oder wäre es nicht sinnvoll, da einen Kompromiss anzubieten? Dann kann man ja gucken, ob Putin darauf eingeht. Meine These ist, nach dem, ich gehöre nicht zu den privilegierten Leuten, die mit Putin telefonieren können, aber nach dem, was aus den Telefonaten mit Scholz und Macron in die Öffentlichkeit gekommen ist, wäre das ein Weg, mit dem man diesen Krieg beenden kann. Und ich finde, man muss alles daran setzen, diesen Weg zu gehen. Wenn es am Ende nicht möglich ist, mit der russischen Führung eine Einigung zu kommen, ist das eine andere Frage. Man muss sie aber erst mal wollen. Und wenn wir immer mehr Waffen liefern, ist das Signal, wir wollen es gar nicht. Und meine These ist auch, die Amerikaner zumindest wollen es nicht, weil sie ein anderes strategisches Ziel verfolgen.
Ich möchte das jetzt an Herrn Schraps weitergeben, als Gegenrede ergänzt um die Stimme von Herrn Böttinger-Thyssen, der uns geschrieben hat, ähnlich wie Frau Wagenknecht argumentiert, welche Logik stecke denn hinter Waffenlieferungen? Jede Seite wolle so lange schießen, bis sie in einer vorteilhaften Verhandlungsposition sei. Herr Schraps, Ihre Gegenrede?
Ja, ich bin ganz dankbar, dass ich auch auf die Äußerungen von der Kollegin Wagenknecht nochmal reagieren kann, weil es mehrere Punkte gibt, die mir da nicht ganz gefallen. Also wenn man natürlich dann davon spricht, dass ein Verhandlungsfrieden erreicht werden muss, ja, dafür muss aber auch auf beiden Seiten sozusagen Gesprächsbereitschaft bestehen. Und diese Gesprächsbereitschaft und vor allen Dingen auch das Vertrauen darin, dass das, was man da verhandelt, dann auch sattelfest ist und sich alle dran halten. Das Vertrauen hat Putin im Prinzip mit seinem Angriff auf die Ukraine zerstört und mit der Art und Weise, wie er in den letzten Wochen und Monaten vorgegangen ist. Und wenn dann gesagt wird, dass Waffenlieferungen den Krieg nur verlängern. Ich glaube, jeder, der sich hinstellt und diese Behauptung aufstellt, der verkennt auch, dass es sich zumindest aus meiner Sicht vermutlich genau umgekehrt verhält. Denn wer sozusagen zu erkennen gibt als Demokratie, und das sagen ja auch manche Stimmen, die wir hier in Deutschland hören und die wir auch von einigen Hörerinnen und Hörern gerade schon gehört haben, dass man keine Waffen liefern sollte und man sollte doch am besten die Waffen niederlegen, dann würde der Krieg ja sofort beendet sein. Wenn eine Demokratie zu erkennen gibt, dass sie sich gegenüber einem autokratischen, autoritären Diktatur, gegenüber einer Diktatur nicht wehren wird, der ist natürlich ein attraktives Ziel. Und der breitet aus meiner Sicht den Krieg aus und verlängert den Krieg möglicherweise, weil das doch sozusagen die Einladung dazu ist, im Nachgang dann auch weitere Ziele sich zu setzen und weitere Dinge zu suchen. Und zum letzten Punkt, der angesprochen wurde, wann sozusagen ein Kriegseintritt da ist, das wissen wir doch gar nicht ganz genau. Ich fand den Tweet, den Sascha Lobo vor einigen Tagen veröffentlicht hat, ziemlich passend. Weil der hatte geschrieben, weil wir nicht genau wissen, was Russland alles als Kriegserklärung verstehen könnte, habe ich mich entschieden, die Spülmaschine heute nicht auszuräumen. Und ich finde, das zeigt in einem sehr schönen Bild, dass wir mit unserem Verhalten uns zwar vorbereiten können und reagieren können auf bestimmte Dinge, aber wir können an der Entscheidung Putins, wann er sozusagen uns oder wen auch immer als jemanden sieht, der in diesen Krieg eingetreten ist, nicht beeinflussen, weil Putin ganz offensichtlich nicht mehr für rationale Argumente zugänglich ist.
Wir haben Herrn Bautz, unseren ersten Hörer in der Leitung. Er ruft uns aus Dresden an. Guten Tag, Herr Bautz.
Guten Tag in die Runde.
Ihre Meinung zum Thema?
Meine Meinung ist relativ einfach. Ich denke, dass Russland hier ganz klar als Aggressor gesehen werden muss und dass dieser Krieg, den Russland hier führt, nur ein Teil ist eines Puzzles. Russland, das ist sozusagen der letzte Tropfen, der jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und natürlich müssen wir die Ukraine unterstützen, wo auch immer wir können. Das heißt, wir müssen alles, was von der Ukraine erbeten wird an Waffen und was vernünftig ist und was völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt gewertet werden kann, das müssen wir liefern und das müssen wir auch an Unterstützung liefern, an Logistik. Die Ukraine kämpft hier tatsächlich unseren Kampf. Russland ist ein imperialistischer Staat, der darauf aus ist, alte Grenzen wiederherzustellen, alte Einflusssphären. Da sind viele Herde, die am Laufen gehalten werden. Da ist Georgien, wo die Grenze jeden Tag verrückt wird um 1-2 Meter. Da ist Syrien, das fest in russischer Hand ist mittlerweile. Aleppo ist von Russland bombardiert worden. Das sind also viele verschiedene Dinge. Und wenn die Ukraine fällt oder wenn es so ist, dass Putin das für sich als Sieg kassieren kann, dann ist das nur ein Dominostein, der fällt. Und der nächste kommt auf jeden Fall. Das ist keine Frage ob, sondern eine Frage wann. Ja. Das zweite ist die Frage nach Kriegseintritt. Ich denke, dass wir schon seit Jahren angegriffen werden von Russland. Das heißt, Russland tötet Menschen auf deutschem Boden, tötet Menschen auf britischem Boden. Das ist völlig egal. Vom russischen Geheimdienst werden Leute liquidiert. Und das ist ein kriegerischer Akt. Das Abhören von Politikern ist ein kriegerischer Akt. Russland greift massiv ein ins Internet und versucht, Europa zu destabilisieren, versucht, Deutschland zu destabilisieren. Das sind alles Dinge, die sind schwer wahrnehmbar, ne? Weil die also wirklich so im Untergrund laufen. Man kann sagen, okay, das sind Behauptungen, die jetzt aufgestellt werden, die nicht beweisbar sind. Aber ich denke, dass viele Indizien dafür sprechen, dass es so ist.
Vielen Dank für diesen breiten Input, Herr Bautz. Ich würde gern Frau Wagenknecht kurz die Gelegenheit geben, da zu Stellung zu nehmen. Frau Wagenknecht.
Ja, man kann manches als kriegerischen Akt ansehen. Die Frage ist, was folgt daraus? Soll daraus folgen, dass wir jetzt sagen, ja gut, Russland greift uns an, also erklären wir ihr den Krieg, also erklären wir Russland den Krieg. Das ist doch der pure Wahnsinn. Und ich finde auch immer diese zweierlei Maß, mit dem da gemessen wird. Russland gebärdet sich wie eine Großmacht. Das ist so und das ist nicht erfreulich. Aber es ist auf dieser Welt bei weitem nicht das einzige Land, das sich wie eine Großmacht gebärdet, und unser enger Verbündeter USA hat sich in dieser Frage wirklich noch weit mehr rausgenommen, was Bombardierungen von souveränen Ländern angeht, natürlich auch was digitale Überwachung angeht und vieles andere mehr. Also man sollte, wenn, dann schon mit gleichen Maßstäben messen. Und noch einmal, das Wichtigste auch für die Menschen in der Ukraine ist, dass dieser Krieg endet. Wenn es keine Übereinstimmung und keine Verhandlungen gibt, dann gibt es keine Chance dazu. Und ich sage ja nicht, dass wir jetzt einen Verhandlungsfrieden anstreben sollten, bei dem die Ukraine bedingungslos kapituliert. Ich sage, man muss eine Lösung finden, die für Putin einen gesichtswahrenden Rückzug ermöglicht und die auch für die Ukraine natürlich bestimmte Garantien enthält. Ich glaube, wenn man die russischen, also den rationalen Teil der russischen Äußerung ernst nimmt, dass das möglich ist, weil es eben nicht um Diktatur gegen Demokratie geht. Das ist doch absurd. Ich meine, das ukrainische Gesellschaftssystem, deswegen ist es ja auch sehr oft die Ukraine nie Aufnahmekandidat in der EU geworden, das ist dem Russischen sehr ähnlich. Das ist ein korrupter Oligarchenkapitalismus. Also sorry, das ist etwa das Gleiche, was Russland auch hat, nur mit anderen Oligarchen.
Da gibt es bestimmt auch verschiedene Meinungen zu. Ich möchte jetzt kurz Herrn Bautz noch mal gegenhalten lassen, weil immerhin ist ja von den demokratischen Beteiligungsstrukturen die Ukraine eine ganz andere Ausgangsbasis, als wir es in der Kreml-Struktur oder in Moskau oder in Russland sehen. Herr Bautz, vielleicht noch kurz dazu.
Alle Oppositionsparteien verboten.
Also Frau Wagenknecht, stopp. Ganz kurz, da ist vieles dabei, wo ich auch ein Stück d'accord gehe, aber tatsächlich ist in Russland halt eine Diktatur mit einem Diktator, das ist nun mal so, und in der Ukraine eben nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, das ist nur so ein Nebenschauplatz. Der Punkt ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, dass es wichtig ist, Frieden herzustellen und eine Verhandlungsbereitschaft herzustellen. Das ist korrekt. Nur denke ich, dass man mit Putin nur aus einer Position der Stärke heraus verhandeln kann. Das andere, da ist er tatsächlich sehr verachtend. Ne? Er begreift Dinge als Schwäche und hat so ein Macho-Männer-Bild, wenn ich das richtig fantasiere. Ne? Und da verhandelt man aus einer Position der Stärke, wenn ich alles zusammennehme, was ich über ihn erfahren habe, weiß und was ich hier in den, was halt Sowjetunion hier auch gemacht hat. Also heißt das, unterstützen, Waffen liefern, Stärke herstellen, Embargo, wo immer es geht, und warten, bis Putin kommt und Putin fragt, können wir nicht verhandeln? Ja, natürlich können wir verhandeln, aber wenn nur wir hingehen als Bittsteller, dann wird das nichts. Dann wird er uns immer in der schwächeren Position sehen.
Herr Bautz,
es
genau.
Ist andersrum.
Ja, weil hier gleich die Nachrichten kommen und ich noch kurz letzte Gegenrede von Frau Wagenknecht kurz zulassen möchte. Danke für Ihre Beteiligung. Und dann noch kurz Frau Wagenknecht dazu, damit wir diesen Aspekt hier abschließen.
Also niemand redet davon, dass wir als Bittsteller kommen, sondern wir sollten sehr selbstbewusst, und ich finde, da sollten die europäischen Länder, weil die USA andere Interessen haben, das müssen wir einfach sehen, sollten die europäischen Länder eine Initiative starten, also vor allem Deutschland, Frankreich, mit Russland in Gespräche zu kommen über einen Kompromiss. Und ich glaube, dass das möglich ist. Man muss es nur wollen. Und was heißt Position der Stärke? Ich meine, der Krieg ist ja nicht so gelaufen, wie Putin das wollte. Das muss man ja auch sehen. Er ist ja in einer gar nicht so einfachen Position. Aber meine Einschätzung ist, je mehr er sich in die Ecke gedrängt fühlt, desto eher neigt er zu gefährlichen Kurzschlüssen. Das ist, finde ich, das, was man aus seinem bisherigen Agieren herauslesen kann. Und deswegen ist es völlig unverantwortlich, da nicht alles zu versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden. Nochmal, Russland ist Atommacht.
Uns hat ziemlich viel Post schon erreicht. Ich kann nur Ausschnitte vorlesen, bemühe mich, das zu tun. Wir haben Gudrun Weißwanger aus Stuttgart, die zum Beispiel schreibt, niemand kann garantieren, dass Herr Putin sowie sein Netzwerk und seine Abhängigen nicht weitere Länder überfallen, wenn Deutschland sich neutral verhielte und keine Waffen lieferte. Ähnlich argumentiert K.H. Krämer. Er spricht sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus und schreibt, Zitat, die Ukrainer leben selbstbestimmt wie wir in einem souveränen Land mit demokratisch gewählter Regierung. Sie müssen sich und ihr Territorium verteidigen können und verdienen alle mögliche Unterstützung. Putins Russland dagegen totale Diktatur. Anders aber, solche Stimmen haben wir auch, sieht es Hans K. Krimczek aus Krefeld. Er schreibt, die USA wollen die atomare Auseinandersetzung mit Russland. Und wir haben auch Alexander Wartmann, der notiert, dass es die US-Strategie der Welt sei, in Ost und West zu teilen. Und dementsprechend habe man Russland mit wirtschaftlicher und militärischer Provokation zu der aktuellen Aktion gedrängt. Und schließlich haben wir dann noch Alexandra Reuter aus Hamburg. Sie waren vor einer nuklearen Auseinandersetzung. Putin zeige uns mit seinem brutalen Einmarsch in die Ukraine, dass er aus einem für uns schwer verständlichen Macht- und Ehrgefühl zu allem fähig sei. Vielleicht sei er bereit, sich und sein Volk zu opfern, nur um sein Gesicht zu wahren. Diese Kombination, die Frage an die USA und ihre Rolle in früheren Konflikten, kombiniert mit der Angst vor einem Atomkrieg, das ist etwas, was uns hier in den Hörerreaktionen relativ häufig begegnet. Herr Schraps, inwieweit ist das in das Kalkül der Regierung unbedingt mit einzubeziehen?
Ja, das zeigt eigentlich nur, wie wichtig es ist, dass wir jemanden auch an der Spitze unserer Regierung haben mit Olaf Scholz, der sehr abgeklärt und sehr souverän mit dieser Situation umgeht und einfach sehr abgewogene Entscheidungen auch trifft und keine Schnellschüsse macht. Und ich glaube, man muss auch gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt gerade schon geführt haben, nochmal darauf hinweisen. Dieser Krieg in der Ukraine ist von Russland ausgegangen und er ist völkerrechtswidrig. Das ist das erste Mal, unabhängig von anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, die auf dem europäischen Kontinent stattgefunden haben, aber es ist das erste Mal seit über 80 Jahren, dass auf europäischem Boden ein Land einen großflächigen militärischen Überfall auf ein friedlebendes Nachbarland gestartet hat. Und der ist von Russland ausgegangen. Niemand hat, anders als Frau Wagenknecht das gerade dargestellt hat, Russland den Krieg erklärt, sondern Russland hat proaktiv einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Und wenn man dann argumentiert, je mehr Putin in die Ecke gedrängt wird, desto mehr neigt er zu Schnellschüssen und das sozusagen als Argument nimmt, sich dann am besten nicht zu wehren, sondern dem das sozusagen hinzunehmen, der redet ja dem Recht des Stärkeren das Wort. Aber wir haben zum Glück nicht das Recht des Stärkeren, sondern wir haben eine Sicherheitsordnung in den letzten Jahrzehnten gehabt, die eben auf rechtsstaatlichen Kriterien basiert ist und auf dem Völkerrecht. Und um da zu bleiben und wieder zurückzukommen, kommen wir nur zu Sicherheit in Europa, wenn auch Souveränität der Nationen und die Unverletzlichkeit der Grenzen anerkannt wird. Und das bedeutet eben auch, dass es keinen Diktatfrieden, wie es Putin ganz offensichtlich vorgeschwebt hat, geben kann, sondern dass der Ukraine die Souveränität über ihr Territorium zurückgegeben werden muss und dass man da an diesen Punkt hinkommen muss. Und das geht nicht mit dem Recht des Stärkeren, sondern es geht nur, indem man die Ukraine unterstützt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Territorium auch wieder zu regeln.
Herr Arndl, für die CSU, stellvertretender Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss. Die Union hat ja gerade die Ampelkoalition in den letzten Wochen vor sich hergetrieben, indem sie weitere stärkere Signale, auch eben Waffenlieferungen an die Ukraine forderte. Ich will Ihnen auch eine Hörerstimme geben von André Klempert, bevor Sie das nochmal einordnen. Er schreibt, es sei eine weitere Stufe der Eskalation, es mache ihm Angst. Die Belieferung einer Kriegspartei mit Waffen, welche Art auch immer, mache uns parteiisch und somit zum einen gegen das anderen. De facto seien wir so bereits im Kriegsgeschehen mit involviert. Was antworten Sie, Herrn Klempert?
Also ich sehe diesen Aspekt mit der weiteren Eskalation nicht. Wir haben ja von Anfang an die Ukraine mit Waffen unterstützt. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Panzerabwehrwaffe, die ich auf der Schulter in Entfernung 80 Meter zur Anwendung bringe, oder vielleicht mit einem gepanzerten Fahrzeug aus größerer Entfernung? Also das Argument teile ich grundsätzlich nicht. Und deswegen, ich kann zu der Diskussion zum Teil eben nur sagen, das ist zynisch, wenn man der Ukraine keine Möglichkeit zur Gegenwehr gibt. Und da waren wir einfach als Opposition mit dem Vorgehen, mit der Vorgehensweise, mit dem Tempo der Regierung nicht einverstanden, weil es zählt jeder Tag. Und wenn dann Entscheidungen über Wochen, Monate nicht gefällt werden bezüglich Lieferung von Waffen, dann ist es zu Recht Aufgabe der Opposition, das zu kritisieren und eigene Initiativen einzubringen.
Wir haben jetzt dieses Thema Pro und Con, was die Lieferung schwerer Waffen angeht, schon recht breit abgedeckt. Wollen wir einen anderen Aspekt nach vorne stellen, die Diskussion um Embargo. Es gibt jetzt im Moment Bewegung dahin, dass Deutschland sich möglicherweise bald dem europäischen Weg eines Ölembargos gegen Russland anschließt. Dann ist das Stichwort Gasstopp. Wir haben den Stopp der Lieferungen Russlands gegen Polen und Bulgarien in der letzten Woche gesehen. Der Anteil von russischem Erdgas an der Gasversorgung in Deutschland, er lag vor Beginn des Krieges bei über 50%. Mittlerweile ist er auch aufgrund von staatlichem Handeln etwas zurückgegangen und weil viele Akteure sich auch selbst umgestellt haben. Aber er liegt mit 35% immer noch hoch. Gleichwohl gibt es Forderungen, dass Deutschland schnell auch ein Gasembargo verhängen solle, weil eben damit weiter Milliarden in Richtung Kreml fließen würden. Andere sagen, das sei unverantwortlich. Diesen Aspekt der Sanktionen, speziell um Energie, wollen wir vertiefen. Wir haben Herrn Bauer in der Leitung. Er ruft uns aus München an. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihr Beitrag.
Ja, also natürlich ist das ein ganz furchtbarer Konflikt, aber ich sehe das auch nur, dass die Waffen einfach nur den Konflikt weiter anfeuern. Minsk II, ne, da wo es um Autonomie für die Russen im Osten ging, wurde halt mit Unterstützung von USA und auch aus dem Westen komplett unterlaufen und wurde ignoriert. Und diese Zweiklassengesellschaft hat da eigentlich dazu geführt, dass da dieser Konflikt überhaupt erst entstanden ist. Und wir sind ja selber auch ein schlechtes Beispiel, denke ich mal. Wenn ich an Estland beispielsweise denke, auch da müssen Russen eine Sprachprüfung ablegen, um überhaupt einen Pass zu kriegen, um überhaupt integriert zu werden. Und die Integration wäre eigentlich anders. Wir müssten eigentlich ein Beispiel geben dafür, wie man Leute integriert, damit die Russen in Estland und überall erzählen, wie toll das bei uns ist. Machen wir eigentlich nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich machen würde, ist, wie wird denn unser Vorgehen in der Welt gesehen? Also Hypocritical wird das genannt. Und wenn man da halt Nigerian Times, Hindustan Times, die South China Morning Post, ne, oder Straits Times aus Singapur anschaut, die sind alle total entsetzt von uns. Wenn man netto reinschaut, na, ungefähr 70-80% der Weltbevölkerung tragen das überhaupt nicht mit, was wir machen. Und was machen wir? Wir sorgen dafür, dass die Preise für Energie hochgehen und gehen dann mit unserem Geld als Waffe nach Nigeria und andere Länder und kaufen denen die Energie weg. Geht überhaupt nicht. Und was wir momentan noch komplett übersehen, und heute war ein Bericht in der Süddeutschen, na, die Stadtwerke München verdreifachen die Preise für Fernwärme. Das wird bei uns noch richtig aufschlagen. Und wie können wir nur auf die Idee kommen zu glauben, dass wir das, was die Russen exportieren an Energie, an Dünger, an verarbeiteten Sachen, an Rohstoffen, dass wir das ersetzen kann, ohne dass wir die Welt wirtschaftlich wirklich ruinieren. Wir in Deutschland, wir veredeln ja nur. Wir sind angewiesen, wir leben von billigen Rohstoffen. So ist eigentlich das Ruhrgebiet entstanden. Das wird vieles davon verschwinden, weil die Energie bei uns teuer. Ne? Aber in Ländern wie USA, in Russland, in China, ne, da ist die Energie halt anders bepreist. Mhm. Und die werden jetzt an uns alle vorbeiziehen. Und die wundern sich nur noch über uns, wie liederlich wir mit unserer Zukunft umgehen.
Vielen Dank, Herr Bauer, für diese Aspekte. Gerade diese Energieaspekte am Ende würde ich gerne weiter in die Runde geben. Herr Schraps, diese Geschichte, kann sich das Deutschland überhaupt erlauben? Wir haben ja auch schon Warnungen aus der Industrie, die sagen, wenn es zu einem Gasembargo kommt, dann wird das ganz massiv in den industriellen Fortbestand eingreifen. Wie muss man sich hier aufstellen?
Ja, Sie haben das ja richtigerweise gesagt, dass wir Abhängigkeiten haben, die ja bei verschiedensten Ressourcen, Steinkohle, Erdöl, Erdgas, so zwischen 35% und 55% liegen bzw. lagen. Und ich glaube, erstmal hat uns das grundsätzlich vor Augen geführt, dass Abhängigkeiten von einem autoritären Regime, das anderes Land angreift, da eben nicht gut sind und wir da schnellstmöglich von wegkommen müssen. Da kümmert sich die Bundesregierung zum Glück auch intensiv drum. Wir haben ja jetzt auch beschlossen, dass Kohleimporte ab Sommer gestoppt werden. Heute treffen sich die Energieminister in Brüssel. Ich gehe davon aus, dass da in dem Bereich auch mit Blick auf Erdöl sicherlich noch Entscheidungen folgen werden. Ich glaube, das ist richtig und zeigt auch, dass der Weg auf erneuerbare Energien viel, viel stärker und schneller zu setzen der richtige Weg ist und nur noch schneller vorangetrieben werden muss, um diese Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen, insbesondere aus Russland, abzubauen. Nichtsdestotrotz bin ich skeptisch, was sozusagen den grundsätzlichen Einfluss von Embargos angeht. Ich glaube, dass zum Beispiel ein Gasembargo, wenn wir das umsetzen könnten, wir arbeiten ja sozusagen daran, die Abhängigkeiten so schnell wie möglich zu minimieren, damit sowas überhaupt möglich wird. Und es geht ja nicht nur um uns, sondern auch andere europäische Länder haben teilweise ja noch viel, viel höhere Abhängigkeiten, was fossile Brennstoffe angeht, als wir. Aber ich sage grundsätzlich, wäre Putin für solch wirtschaftliche Argumente rational zugänglich, dann hätte er diesen wahnsinnigen Krieg gar nicht gestartet, weil er zumindest erahnen musste, dass solche Szenarien drohen. Und deswegen hat er sich natürlich auch darauf vorbereitet. Deshalb, ja, es fließt sicherlich auch heute Geld noch Richtung Russland für fossile Brennstoffe und wir müssen da schnell von wegkommen. Ob aber selbst ein Gasembargo oder ein Ölembargo, was jetzt umgesetzt würde, so schnell wie möglich, den Krieg sozusagen beenden würde oder ob Russland da nicht auch irgendwo auf eine gewisse Weise natürlich auch darauf vorbereitet ist und dieses wirtschaftliche Argument Putin nicht davor zurückhält, weiter in der Ukraine diesem barbarischen Krieg nachzugehen, da bin ich etwas unsicher. Aber grundsätzlich, dass wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen müssen und diese Abhängigkeiten so schnell wie möglich reduzieren müssen, das ist aus meiner Sicht glasklar.
Gasembargo also mit Vorsicht zu genießen. Ölembargo könnte sich etwas bewegen. Hier ist die deutsche Abhängigkeit von Russland im Übrigen von 35% auf 12% gesenkt worden. So jedenfalls die Zahlen, die Herr Habeck, der Wirtschaftsminister, verbreitet hat. Frau Wagenknecht, ist das der richtige Weg, hier den Druck weiter zu erhöhen?
Naja, die Frage ist halt, wem schaden die Sanktionen vor allem? Schaden sie vor allem Russland oder schaden sie vor allem uns selbst? Und ich muss sagen, in der Abwägung, wenn man sich die Folgen ansieht, ist ganz eindeutig, das ist wirtschaftlicher Selbstmord, den wir hier begehen. Also wenn wir das wirklich in letzter Konsequenz durchziehen und keine Rohstoffe mehr aus Russland perspektivisch importieren wollen, also speziell auch keine Energieträger, kein Gas, kein Öl, dann wird ein Großteil der Industrie aus Deutschland verschwinden. Weil es ist natürlich, also zum einen kurzfristig gibt es dafür gar keinen Ersatz. Und wenn ich jetzt höre, also wir müssen von einem autokratischen Regime unabhängig werden, das klingt ja wunderbar, aber deswegen betteln wir jetzt also in der lupenreinen Diktatur Katar, dass sie uns ihr teures Flüssiggas liefern. Also ich meine, natürlich ist es Mist, wenn man von Rohstoffen abhängig ist, aber Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Und es ist jetzt nicht so, dass lauter vorbildliche Demokratien darum werben, uns ihre Rohstoffe und Energieträger zu liefern. Das ist überwiegend so, dass das Länder sind, aus denen solche Energieträger kommen, die andere Verhältnisse haben, als wir sie uns wünschen. Und die Frage ist jetzt, was nützt der Tausch Russland gegen Katar? Es hat einen einzigen Effekt, also wie gesagt, kurzfristig geht sowieso nicht, weil die ihre Kapazitäten schon ausgeschöpft haben, längerfristig sagen die, ja, wir können gerne liefern, aber der Preis ist dann eben der Fünffache oder ich weiß nicht wie viel vom Russischen. Und auch bei dem Ölembargo, die Ölkapazitäten auf der Welt sind nicht unbegrenzt. Wir treiben den Weltölpreis in die Höhe, das ist für arme Länder eine Katastrophe. Es ist aber auch für die Menschen in Deutschland natürlich eine Katastrophe, weil alles dadurch teurer wird. Der Sprit wird teurer, die Heizung wird teurer, viele Menschen können sich das überhaupt nicht mehr leisten. Und wo ich sehr zustimme, ist das eben Gesagte. Es hat überhaupt keine Aussicht, diesen Krieg zu beenden. Also wenn das jetzt so wäre, dass man sagen könnte, okay, ist ja alles hart, aber wir könnten damit doch massiv den Druck so auf Putin erhöhen, dass er den Krieg beendet, wäre das ja noch ein Argument. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also Russland, also wenn der Ölpreis steigt, profitiert Russland sogar. Und da sich außerhalb der westlichen Welt kein einziges Land an diesem Embargo und an den Sanktionen beteiligt, verkaufen sie dann einfach woanders hin. Also bei Gas
deshalb,
ist es etwas schwieriger.
Ist es so wichtig,
aber bei
Öl, dass Scholz sich mit Indien trifft zum Beispiel,
genau,
um
dann,
solche Dinge zu besprechen.
Herr Schraps, dann nochmal kurz, Herrn Erndl möchte ich da nochmal in die Runde holen, denn auch die Union hat ja sehr stark sich für verstärkte Embargo-Maßnahmen auch im Energiesektor ausgesprochen. Die Argumentation, die gerade Frau Wagenknecht hat, wird auch von einigen unserer Hörer geteilt. Ich bringe die noch ergänzend dazu. Eine WhatsApp kommt hier rein von Marcel. Er schreibt, von Karl-Heinz Kiekhofer. Die Abhängigkeit vom russischen Gas sollten wir keinesfalls durch Fracking-Gas aus den USA ersetzen. Deutschland habe zudem mit Gazprom Lieferverträge, die bis 2030 laufen würden. Das Gas müssten wir auch bezahlen, wenn wir es nicht abnehmen. Herr Erndl, ist dieses Embargo letztendlich dann ein zahnloser Tiger?
Nein, wir haben ja vorher auch besprochen, dass die Lösung oder das Ende des Krieges am Schluss auf dem Verhandlungstisch passiert. Und da ist natürlich auch entscheidend, dass jede Seite auch genügend auf den Tisch legen kann. Und da gehören letztendlich die Sanktionen auch mit dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auf den Weg bringen. Es sind immer noch 40% des Staatshaushaltes, die durch Öl- und Gaseinnahmen gedeckt werden in Russland. Und man muss auch auf diesem Wege Russland schwächen. Natürlich gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang. Heute das Embargo und morgen ist der Krieg vorbei. Aber trotzdem ist es eine Schwächung, die auch ein Argument in einer Verhandlung sein kann. Und wir haben ja jetzt die hohen Preise ohne die Embargos. Das muss man auch sehen. Das heißt, es muss im Interesse aller sein, den Krieg möglichst schnell auch zu beenden. Und da führt an den Embargos kein Weg vorbei. Aber natürlich ist die Abstufung wichtig, dass wir auch das Ganze handhaben können. Und das ist, wie angesprochen, beim Gas wohl noch nicht so schnell der Fall. Bei Kohle und Öl sollte man da aber ganz schnell das Embargo auch auf den Weg bringen.
Und jetzt wollte ich die WhatsApp von Marcel, nämlich Herrn Schraps, noch einmal zur Anregung geben. Er stellt die Frage, wieso werde aus der erdgasabhängigen Industrie kein Förderprogramm auf erneuerbare Energiequellen? Das werde doch jetzt der bessere Weg, die Meinung, nach seiner Meinung effektivere Subvention. Kann man hier schnell sein?
Ja, erstmal will ich Herrn Erndl gerne nochmal zustimmen. Was er gerade gesagt hat, das finde ich nachvollziehbar und ich finde auch sehr verantwortlich aus der Oppositionsrolle heraus. Und ich glaube, das ist in so einer Situation eben auch ganz wichtig, dass man da tatsächlich auch über Parteigrenzen hinweg gemeinsame Positionen sucht und findet. Mit Blick auf die Abhängigkeiten und den Abbau dieser Abhängigkeiten habe ich das ja gerade schon gesagt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich deutlich schneller werden. Wir haben jetzt auch erste Dinge mit Förderung von Erneuerbaren natürlich auf den Weg gebracht, dass wir da schneller werden müssen, liegt auf der Hand und ist vollkommen offensichtlich. Und deshalb muss da jetzt tatsächlich auch was getan werden. Ich denke, man kann auch schneller werden. Es hängt natürlich auch beispielsweise davon ab, ob die Länder an der Stelle mitziehen und beispielsweise Abstandsregelungen für Windkraftanlagen verkürzen oder zumindest die Möglichkeit geben, dass an anderen Stellen eben auch Erneuerbare gebaut werden. Also ich glaube, das ist auch eine Verhandlungssache intern, die wir zwischen Bund und Ländern hinbekommen müssen. Aber was ich für ganz wichtig halte, ist tatsächlich der Punkt, den Herr Erndl gerade nochmal angebracht hat, dass wir gemeinsam an der Stelle handeln müssen und gucken müssen, dass wir gemeinsam vorankommen.
Dann noch weitere Stimmen zu diesem Aspekt. Andrei Seyschowa schreibt, Putins Krieg sei ein Angriffskrieg und nicht zu rechtfertigen. Daher sein Protest und seiner Ansicht nach auch Sanktionen der EU und Deutschland voll gerechtfertigt. Er warnt allerdings auch vor dem unkalkulierbaren Risiko, wenn man eben direkt Waffen liefern würde. Und dann haben wir noch eine etwas andere Facette von Peter Merkle. Er schreibe, die Regierung befinde sich in einem Dilemma, egal was sie mache. Es werde keinen geschlossenen Zuspruch finden. Er stellt die These auf, er fürchte, dass durch weitere Aggression durch den Kreml auch ein konventioneller Angriff in Richtung Deutschland drohen könne. Was meinen Sie, Frau Wagenknecht? Ist das auch eine Risikoabschätzung, die Sie so sehen?
Ja, also auf jeden Fall drohen eben Eskalationen. Also ob konventionell oder nuklear, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Alles andere wird in der Perspektive dann tatsächlich auch zu Kriegshandlungen oder kann führen, die sich irgendwann nuklear entladen. Und wie gesagt, auch ein konventioneller Krieg, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also wollen wir jetzt wirklich in Deutschland Krieg führen? Also das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Und ich meine, Herr Scholz selber hat ja noch im letzten Spiegel darauf hingewiesen. Also das ist ja auch irrational, wie die Regierung agiert. Also der Kanzler selber sagt, wir können keine Panzer liefern, weil wir machen uns dadurch zur Kriegspartei und wir haben das Risiko eines Dritten Weltkriegs, eines nuklearen Infernos. Das erzählt er am Wochenende und drei Tage später beschließt die Regierung, wir liefern Panzer. Also sehenden Auges gehen wir in dieses Risiko. Also ich finde das wirklich so unverantwortlich.
Er hat nicht gesagt, wir liefern keine Panzer, nur gesagt, wir müssen abwägen, ob was wir machen können. Also ich finde, es ist wichtig, das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, dass wir jemanden haben, der mit kühlem Kopf und mit sehr abgewogenen Entscheidungen unser Land an dieser Stelle führt, weil wir tragen, und das ist richtig, eine hohe Verantwortung für Frieden und Sicherheit in Europa. Jetzt aber zu sagen, Scholz hätte gesagt, wir liefern keine Panzer und dann machen wir es doch. Er hat gesagt, wir müssen genau abwägen und uns mit unseren europäischen Partnern abstimmen, bevor wir Schritte gehen. Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, es liegt nicht in unserer Entscheidung, wann Putin für sich möglicherweise entscheidet, uns als Kriegspartei anzusehen oder nicht. Da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Was ich für wichtig halte, ist, dass an dieser Stelle verantwortungsvoll gehandelt wird und keine Schnellschüsse getan werden. Ich habe viele Menschen, die in den letzten Tagen auch auf mich zugekommen sind, die sagen, es gibt ihnen ein gutes Gefühl, dass unser Kanzler sorgsam abwägt und keine Schnellschüsse produziert. Und da geht es nicht darum, sozusagen sich zu profilieren und mit Aktionismus um jeden Preis öffentlich gut dazustehen, sondern zu führen, indem man seine Arbeit macht. Und dazu gehört eben aus meiner Sicht dieses abgewogene Handeln. Wenn ich gerade den Kollegen Erndl gelobt habe dafür, dass diese Verantwortung bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch in der CDU-CSU-Fraktion offensichtlich vorhanden ist, dann bin ich andersrum aber auch sehr kritisch, wenn ich sehe, dass CDU-Vorsitzender Merz ankündigt, dass er nach Kiew fährt, weil aus meiner Sicht es nichts bringt, wenn man mit leeren Händen, so wie er jetzt, nach Kiew fährt und mit seinem Besuch eigentlich nur nach Deutschland wirken möchte, um die Ukraine und den Krieg für die eigene persönliche Profilierung zu nutzen. Weil es geht da nicht um ein Rennen bei Ukraine-Besuchen, wer am schnellsten da ist, dass es irgendwie zu gewinnen gibt, sondern dieser Politik-Tourismus ist eigentlich eher auf Kosten der Ukraine, wenn da jetzt sozusagen jeder hinfährt, ohne dass das vorher abgestimmt ist und man gemeinsam an einem Strang zieht. Insofern, da braucht es Verantwortung und ich glaube, die trägt unser Kanzler auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Art und Weise.
Herr Erndl, kurze Gegenrede vor den Nachrichten noch von Ihnen. Warum muss Herr Merz jetzt unbedingt so schnell in die Ukraine? Das ist ja der Kern. Herr Erndl? Da scheint die Leitung verloren gegangen zu sein. Das gibt mir Gelegenheit noch kurz Herrn Bier aus Berlin. Herr Erndl, hören Sie mich?
Ich höre Sie. Können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie jetzt wieder. Kurz noch über den Nachrichten, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber kurz noch mal einzubringen. Warum muss Herr Merz jetzt unbedingt auch nach Kiew reisen? Warum das Bild der Geschlossenheit deutscher Außenpolitik hier unterminieren dadurch?
Naja, wir haben ja einen regelmäßigen Austausch mit ukrainischen Abgeordneten und bekommen hier auch regelmäßig die Einladung nach Kiew zu kommen. Und das ist, glaube ich, insgesamt ein starkes Signal. Er ist der Chef der größten Oppositionsfraktion und er hat selbstverständlich die Möglichkeit, in Kiew eigene Eindrücke zu sammeln. Ich meine, wir sind ja der ganzen Diskussion auch Teil des Regierungshandelns mit dem Antrag, den gemeinsamen, den wir letzte Woche gemacht haben. Und da ist es selbstverständlich eine Möglichkeit für den Oppositionschef, hier auch direkt einzuwirken. Und die andere Frage wäre natürlich, warum war Olaf Scholz und die Außenministerin seit Kriegsbeginn noch nicht da? Es ist auch ein wichtiges Signal und eine moralische Unterstützung, wenn die Gäste hier nach Kiew kommen. Und die Amerikaner haben es uns in den letzten Tagen vorgemacht, wenn wir immer von europäischer Führung sprechen, dann muss natürlich auch jemand in Europa vorangehen. Das wäre eine Rolle Deutschlands, die hier nicht sichtbar ist, das muss ich ganz klar so sagen.
Es diskutieren Sarah Wagenknecht von der Linken, Johannes Schraps von der SPD, Thomas Erndl von der CSU. Sie können sich noch live einschalten unter 00800 4464 4464. Und das hat Herr Plümmerke getan. Wir erreichen ihn nicht irgendwo, wir erreichen ihn in Odessa. Guten Tag, Herr Plümmerke.
Hallo, guten Tag.
Wie erleben Sie das Geschehen in der Stadt?
ruhig, so ruhig, dass wir manchmal glauben, wir sind in einem anderen Land, aber so ist es halt. Wir haben jeden Abend oder jeden Morgen Luftangriffe, an die haben wir uns gewöhnt. Aber dann passieren halt solche Sachen wie vorgestern. Um 17 Uhr gab es drei extrem harte, kurz hintereinander starke Explosionen. Und das war unser Flughafen. Der ist von mir hier 6 Kilometer entfernt. Und dann wackeln hier richtig die Wände und dann verstummt jedes Gespräch und dann weiß man, ob wir sind im Krieg.
Herr Plümecke, Sie selber sind Helfer in Odessa, also der Stadt direkt am Schwarzen Meer, wo eben auch im Süden nach wie vor Kämpfe drohen, wo gekämpft wird, Raketenbeschuss auch zuweilen vorkommt. Sie haben es geschildert. Sie haben die Sendung dennoch verfolgen können und eine Position zu Frau Wagenknecht.
Habe ich. Ich bitte Sie und alle anderen in Deutschland, die darüber nachdenken, die Waffenlieferungen einzustellen, das um Gottes Willen nicht zu tun. In dem Moment, wo das passiert oder wo die Welt aufhören würde, uns zu unterstützen, die Ukraine zu unterstützen, würden wir übernommen werden. Und alle Leute, die nicht zusammenarbeiten mit dem System Putin, die würden auch sofort massakriert werden oder deportiert werden, so wie es jetzt in den besetzten Gebieten passiert. Ich habe Freunde in Kherson, mit denen habe ich vor 4 Monaten noch zusammen was unternommen. Die kann ich jetzt nicht mehr erreichen, die sind weg, die sind einfach verschwunden. Und seitdem wir wissen, was in Butscha passiert ist, haben wir alle Angst, dass wir irgendwann, wenn Kherson wie befreit ist, woran wir keinen Zweifel haben, unsere Freunde in irgendeiner Garage finden, mit dem Hinterkopf, so sieht es hier aus. Wenn wir die Russen nicht rauswerfen aus der Stadt und auch ihre Kraft, so einen Krieg zu wiederholen, nicht zerstören, dann wird es so weitergehen. Long story short, es wird keine gesichtbare Lösung für Putin geben. Es gibt hier nur einen Sieg.
Herr Plümecke, vielen Dank. Da hole ich dir. Es gibt, genau, also Sie plädieren sehr stark für die Fortsetzung der Waffenlieferungen.
Unbedingt.
Und das gebe ich direkt an Frau Wagenknecht weiter. Was antworten Sie, Herrn Plümecke?
Ja, dass ich zwar natürlich verstehe, dass sich viele Ukrainer das so wünschen, aber ich sehe nicht, wie ein Sieg gegen die Atommacht Russland aussehen soll. Also Putin wird sich doch nur zurückziehen, wenn er eine gesichtswahrende Lösung hat. Und niemand plädiert dafür, jetzt zu sagen, also wir überlassen die Ukraine Russland und das wird ein russisches Protektorat oder man kann dann da irgendwie agieren, wie man will, sondern es geht um eine Verhandlungslösung, die natürlich dann auch überwacht werden muss, wo man auch genau hingucken muss, was passiert. Es geht natürlich darum, dass die Ukraine ihre eigenen Geschicke bestimmen kann. Aber wenn es richtig ist, dass der Auslöser des Krieges vor allem darin liegt, und das ist das, was die Russen ja immer wieder auch öffentlich gesagt haben, dass sie verhindern wollen, dass die Ukraine zu einer Einflusszone der USA wird, dass dort irgendwann auch Raketenbasen stehen, wie in Polen und Rumänien. Und das ist für Russland natürlich etwas, wo ich nachvollziehen kann, dass sie davor Angst haben, weil dann sind die Raketen in weniger als 5 Minuten in Moskau, wenn das so wäre. Dann ist das eine Grundlage, über die man verhandeln kann. Und das, finde ich, muss man
tun. Was wäre denn eine gesichtswahrende Lösung dann für Sie?
Ja, ich möchte eben Herrn Plümecke noch kurz in Odessa die Gelegenheit geben, danach wieder die Runde hier. Aber Herr Plümecke, noch kurz dazu.
Ja?
Ja.
Keiner in der Ukraine vertraut Putin seinen Angeboten. Keiner vertraut irgendwelchen Verhandlungslösungen. Das sieht man hier völlig anders. Das geht einfach nicht mehr. Der Mann hat jegliches Vertrauen zerstört. Und wir vertrauen hier nur noch auf unsere Stärke, auf die Stärke der Solidarität, auf die Stärke der Waffen. Nichts anderes kann hier mehr helfen. Sorry, das geht alles nicht mehr. Wir kämpfen hier ums Überleben des Staates und um unser eigenes Leben.
Herr Plümecke, ganz herzlichen Dank für diese sehr eindringlichen Schildern direkt aus Odessa. Und soweit das überhaupt möglich ist, passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiederhören. Das waren eindringliche Worte direkt vor Ort, aber gerade da hat er sich, glaube ich, auch noch zwischendurch Herr Schraps zugeschaltet, richtig?
Ja, das hatte ich tatsächlich, um die Frage nochmal zu stellen, was denn dann eine gesichtswahrende Lösung wäre. Also ehrlicherweise, für uns in Deutschland ist das ja schon ein tiefgreifender Kurswechsel gewesen, Waffen in dieses Kriegsgebiet zu liefern, aufgrund unserer Geschichte und der Dinge, die wir vorhin ja auch schon diskutiert haben. Das ist eine schwierige Entscheidung gewesen. Und trotzdem ist es jetzt so, dass Leute, die diesen Schritt früher kategorisch abgelehnt haben, sich teilweise jetzt mit Forderungen überbieten, noch mehr zu liefern. Und das, was Herr Plümecke gerade gesagt hat, da bin ich zu 100% bei ihm. Putin muss sehen, dass offene Gesellschaften und auch eine starke Europäische Union sich sozusagen in seiner Nachbarschaft entwickeln, dass Menschen nach Freiheit und nach Demokratie und nach Rechtsstaatlichkeit streben. Und das ist natürlich eine Gefahr für sein Regime, das er in Russland aufgebaut hat und mit härtesten Mitteln schützt. Und auf diese Art und Weise dann sozusagen in diesem Konflikt zu sein, das zeigt doch auch, wenn man sich die russischen Medien anschaut, da wird doch Deutschland auch nach wie vor als faschistisches Land beschrieben. Da werden Dinge beschrieben, dass irgendwie das Bernhard-Nocht-Institut angeblich in der Ukraine Biowaffenlabore hätte, dass irgendwie Deutschland als Nazi regiert dargestellt wird. Damit wird doch im Prinzip Deutschland auch offen als legitimes Angriffsziel markiert. Und wenn wir in den letzten Jahren immer wieder den Vorwurf auch uns gefallen lassen mussten, wir hätten Putins Äußerungen nicht ernst genommen, dann muss man doch jetzt klar feststellen, dass aktuelle Äußerungen sich ganz klar gegen den Westen richten und wir deshalb gut daran tun, uns dann auch auf alles vorzubereiten, weil wir eben nicht damit rechnen können, dass Putin rational handelt. Insofern ist, glaube ich, auch die Ausstattung der Bundeswehr mit dem 100 Milliarden Sondervermögen ein ganz wichtiger Schritt, weil wir damit sozusagen unsere Bündnisfähigkeit auch weiterhin sicherstellen. Denn dieser Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, das ist eine externe Bedrohung, wo wir dann auch sagen müssen, wenn wir in so einer Situation der Ungerechtigkeit uns neutral halten und nicht denjenigen, der unterdrückt wird, unterstützen, dann haben wir die Seite des Unterdrückers gewählt. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Wir haben jetzt Herrn Bier in der Leitung aus Berlin. Ihm wollen wir auch Gelegenheit zu seiner Meinung geben. Ich grüße Sie, Herr Bier.
Guten Tag.
Guten Tag. Ihre Meinung zum Thema?
Ja, genau. Ich wollte vielleicht nochmal verdeutlichen, dass es eigentlich nicht so ist, dass es sich um einen rein geopolitischen Konflikt handelt. Zwar sind wahrscheinlich die Antriebe und der Auslöser rein geopolitisch, einfach weil Putin seine Macht in die Ukraine ausweiten möchte, aber damit geht ja einher eine gewisse Kontrolle über die Ukraine, und zwar längerfristig. Und das bedeutet zumindest für Putin die Notwendigkeit einer Auslöschung der ukrainischen Identität, sowohl kulturell als auch ideologisch. Und zwar der Euromaidan ist dann passé und wird dann einfach nicht mehr erwähnt werden. Und diese Haltung erklärt auch geopolitisch total, im Grunde total nutzlose Sachen wie das Massaker in Butscha zum Beispiel. Es geht hier mehr als um die geopolitische Weltordnung, sondern es geht hier langfristig um das Bestehen eines friedlichen und demokratischen Europas.
Ja, vielen Dank, Herr Bier, für Ihre Einschätzung. Wir haben hier auch Gegenstimmen zu Ihrer Einschätzung. Da haben wir zum Beispiel, woher komme die Annahme, dass ein Niederlegen der Waffen das Blutvergießen beenden würde? Butscha habe gezeigt, dass mit der Besetzung durch russische Truppen das Morden der Zivilbevölkerung erst richtig losgegangen ist. Das ist jetzt eine Meinung, die sich mit Herrn Bier deckt. Wir haben aber auch andere Stimmen von WhatsApp, beispielsweise keine deutschen Waffen für die Ukraine, die Russland besiegen wolle und aus der Ukraine vertreiben wolle. Das würde bedeuten, dass auch durch deutsche Waffen ukrainische Zivilisten getötet werden. Das Dilemma, was sich hier aufbaut, das zieht sich auch durch unsere Hörerreaktionen. Wie sollen da in dem Punkt die nächsten Schritte laufen? Herr Erndl, vielleicht Ihr Plädoyer.
Ja, ich glaube, dass wir einfach nochmal ganz deutlich formulieren müssen, die Zielsetzung, Putin darf militärisch in Ukraine nicht erfolgreich sein. Und wenn Frau Wagenknecht vorher gesagt hat, wollen wir den Krieg nach Deutschland tragen, dann ist es ja genau der Fall. Die Eskalation, ergibt sich nicht aus den Waffenlieferungen, sondern wenn man es laufen lässt. Und wenn wir das nicht wollen, dann muss Putin in der Ukraine gestoppt werden. Und das geht eben nur mit entsprechendem militärischen Potenzial. Und da ist es jetzt im nächsten Schritt wichtig, dass wir wirklich auch nochmal alles an schweren Waffen loseisen mit Ringtausch und den Möglichkeiten, die da auch besprochen werden, um die Ukraine kurzfristig zu unterstützen. Aber wir müssen mal auch ins nächste Jahr hineindenken. Wir brauchen moderne westliche Waffen, um dann tatsächlich auch die russischen Soldaten aus der Ukraine hinausdrängen zu können. Und das ist ein Schritt, ein nächster Schritt, den wir jetzt dann beschreiten müssen, meines Erachtens.
Es ist auch so, dass Sie uns einige Hörerstimmen erreichen, die speziell noch einmal den Brief von Schauspielern, Intellektuellen, Publizisten aufgreifen, die die abgewogene Haltung von Kanzler Scholz zuletzt unterstützt haben, sich gegen die Lieferung von schweren Waffen richten. Und da gibt es durchaus auch einige Stimmen. Uns erreicht zum Beispiel Kerstin Wiedrer, die schreibt, der Gesinnungswandel der Grünen nach der Lieferung schwerer Waffen. Wie lange sollten hier noch Menschenleben geopfert werden, bevor eine Verhandlungslösung angestrebt werde? Was machen Sie daraus, Herr Schraps?
Ja, der Krieg von Russland, der war ja von Anfang an mit mehreren Aussagen verknüpft, nämlich im Prinzip als Krieg gegen den Westen definiert. Das, was ich gerade ja auch dargestellt habe. Putin sieht, was in seinem Umfeld passiert. Er möchte nicht, dass diese Freiheitsrechte, die Menschen in der Ukraine zu Recht einfordern, auch auf Russland übergreifen. Und das wird ja auch aus den Äußerungen der letzten Tage deutlich, auch von Außenminister Lavrov, dass es sich sozusagen gegen den Westen und gegen die westliche Lebensweise und die demokratische Grundordnung richtet. Und wenn man sich das so anschaut, dass dieses Ziel verschwindet ja nicht, wenn wir noch ganz, ganz oft erklären, dass wir wirklich keine Bedrohung für Russland sein wollen, dass wir als NATO uns nicht ausgeweitet haben, sondern dass es das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Landes ist, seine Bündnisse frei zu wählen und auch über die eigene territoriale Unabhängigkeit zu entscheiden. Das sind Dinge, die sind nicht weg, wenn wir das sagen, sondern da müssen wir uns eben gegenseitig unterstützen. Und wenn man sieht, dass die Bedrohung sozusagen unabhängig vom eigenen Verhalten und von objektiven Realitäten da ist, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, ob man in einem Konflikt an dieser Stelle gegen die einseitige Aggression vorgeht oder nicht. Sondern dann ist, finde ich, die Sache sehr, sehr klar, dass man eben die Ukraine an dieser Stelle unterstützen muss.
An der Stelle argumentiert Herr Scheidt, der aus uns Karlsruhe geschrieben hat, ähnlich. Er schreibt, der mehr als ein Jahrzehnt andauernde Destabilisierungskrieg der autokratischen Russland-China-Allianz gegen den Westen sei insbesondere von Deutschland lange ignoriert worden. Diese erneute Attacke werde nun endlich mehr oder weniger mit einer zaghaften Zurwehrsetzung seitens Deutschland dem wird etwas entgegengesetzt. Frau Wagenknecht, dieser lange Bogen, den man sieht mit dem autoritär auftretenden Russland, hat das einfach der Westen doch zu lange übersehen?
Ich glaube, dass die Erzählung, hier ginge es primär um einen Krieg der Ideologien, autoritäres System gegen freie westliche Welt, die wird nicht dadurch wahrer, dass man sie immer wieder wiederholt. Natürlich ist Russland ein autoritäres System, ja. Es gibt viele andere autoritäre Systeme auf dieser Welt und viele sind sehr unsympathisch, einschließlich das, was wir zurzeit in Russland erleben. Das ist aber nicht die Erklärung für diesen Krieg. Und es ist auch eine falsche Sichtweise, weil dann gibt es ja keinen Kompromiss. Wenn man das tatsächlich so annimmt, dann muss man sozusagen bis zum Endsieg kämpfen und im schlimmsten Fall dabei untergehen. Also das ist eine wahnsinnige Argumentation. Also das ist, wenn man sich die Historie dieses Krieges und die Vorgeschichte anguckt, dann ist doch völlig klar, weil auch vorhin ich gefragt wurde, was wäre eine gesichtswahrende Lösung. Es ging immer um die Frage des Bündnisstatus der Ukraine. Also es ging um das Problem, dass die Amerikaner, und sie haben da auch im Grunde das Veto von Deutschland und Frankreich völlig ignoriert. Sie haben in den letzten Jahren die Ukraine systematisch in die militärischen Strukturen der NATO hereingeholt. Also es waren amerikanische Soldaten stationiert, es wurden Manöver in der Ukraine haben stattgefunden. Russland hat das immer wieder massiv kritisiert. Und natürlich ist das einer, das rechtfertigt den Krieg nicht, überhaupt keine Frage. Aber das war einer der Auslöser. Und ich meine, dass Olaf Scholz noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, und darüber hat ja das Wall Street Journal berichtet, versucht hat, Selenskyj davon zu überzeugen, doch auf diese NATO-Perspektive zu verzichten und sich mit einem neutralen Status zu arrangieren. Das war ja nochmal ein Versuch, diese Eskalation jetzt zu verhindern. Und deswegen, wenn wir über eine gesichtsfahrende Lösung reden, ja, das wäre eine garantierte Neutralität mit Sicherheitsgarantien. Da müssten dann auch unabhängige Länder bereit sein, die zu garantieren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das wäre der Schlüssel. Und das Zweite ist, natürlich geht es auch um den Status im Donbass. Da hatte das Minsker Abkommen eigentlich eine vernünftige Lösung. Die ist vor allem auch von der Ukraine überhaupt nicht umgesetzt worden, auch weil Selenskyj wahrscheinlich aus innenpolitischen Gründen das nicht machen konnte. Und natürlich müsste man auch da eine Lösung finden.
Okay, letzter einen Punkt jetzt nochmal.
Letzter Punkt noch. Wenn immer gesagt wird, die Ukraine ist sozusagen vielleicht so attraktiv für Russland, dass Putin sie deswegen also überfallen hat. Ich meine, für die russische Minderheit in der Ukraine war die Situation alles andere als attraktiv. Ich meine, die durften auch nicht mal mehr ihre Sprache benutzen. Die wurden diskriminiert. Das hat auch die EU immer wieder kritisiert. Also zu sagen, dass der Auslöser des Krieges die Attraktivität des ukrainischen Systems in Russland ist, das ist wirklich absurd.
Gegenrede jetzt absurd. Von Herrn Erndl. Die Punkte sind angekommen. Herr Erndl.
Also Frau Wagenknecht, wie kann denn eine nicht bestehende Mitgliedschaft in der NATO ein Auslöser für einen Krieg sein, vor allem wenn auch in den nächsten Jahren überhaupt keine Aussicht bestand, für die Ukraine in die NATO aufgenommen zu werden? Das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und wenn ich auf die russisch sprechende Bevölkerung schaue in der Ukraine, dann sind die ja zu einem großen Teil jetzt absolut mit Teil des ukrainischen Staates und der Identität und kämpfen gegen die Aggressoren. Insofern sind Ihre Argumente da wirklich sehr, sehr schwach. Und letztendlich muss man schon die Rhetorik sehen, die Putin und die ganze russische Führung an den Tag gelegt hat, dass es eben nicht auf NATO und solche Details ankam, sondern dass letztendlich das Existenzrecht der Ukraine abgesprochen wurde. Und das ist der Kern des Existenzrechts der Ukraine, die demokratische Entwicklung, die Zuwendung zu Europa. Wo kommen wir hin, wenn ein Nachbarstaat sozusagen das Schicksal eines anderen Staates so beeinflussen und vorherbestimmen will? Das sind Wege, die wir nicht beschreiten können. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle uns ganz klar wehrhaft mit einer Position der Stärke ausstatten.
Unsere letzte Hörerin für heute ist Frau Schwalm. Sie ruft aus Marburg an. Guten Tag, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen in die Runde. Also ich verurteile diesen Überfall Russlands auf die Ukraine und ich spreche auch der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung natürlich nicht ab. Ich bin aber total gegen Waffenlieferungen, denn ich frage mich, was und wen wir mit der Lieferung schwerer Waffen eigentlich verteidigen. Vor kurzem war Blinken in Kiew. Was hat er gesagt? Die Ukraine könne gewinnen. Und hat dann hinzugefügt, wir können gewinnen. Da fallen einem doch die Ohren ab. Das heißt doch wohl, dass die USA, die NATO in der Ukraine gegen Russland kämpft, wie es schon ganz lange amerikanische Doktrin ist. Russland soll niedergerungen werden. Und das denke ich mir nicht aus. Das kann man überall in amerikanischen Dokumenten nachlesen. Ich möchte erinnern an das Papier »Das neue amerikanische Jahrhundert« von 1997. Da steht drin drei wichtige Sachen. Erstens, was für Amerika gut ist, ist gut für die Welt. Man glaubt es nicht, steht aber drin. Zweitens, diese Ziele sollen auch, wenn nötig, militärisch erreicht werden. Deswegen muss die USA immer deutlich mehr für Militär ausgeben als alle anderen Staaten. Und drittens wird darin erwähnt, dass die UNO und multilaterale Verpflichtungen überhaupt nicht zählen. Die USA will bestimmen. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Und warum sind wir eigentlich so untertänig, diesen Kampf der USA, der NATO gegen Russland mitzumachen? Also ich finde, wir sollten da endlich mal aufstehen und sagen nein. Und natürlich braucht es einen Kompromissfrieden, der auch für Putin gesichtswahrend ist. Es kann nicht sein, dass eine Seite 100% verliert und die andere 100 gewinnt. Da ist der Samen für den nächsten Frieden, für den nächsten Krieg angelegt. Noch bitte einen Satz.
Ja.
Wenn ich mir die Abstimmung im Bundestag angucke, dann ist wirklich die einzige Partei, die Haltung hat, wenn es um Frieden und Abrüstung geht, ist die Linke. Und die anderen machen hier alle diesen Terror mit. Das ist unerträglich. In meinem ganzen Umfeld gibt es fast nur noch Angst und Verzweiflung, weil wir überhaupt nicht gehört werden. Wir wollen Frieden und zwar sofort.
Ja, jetzt müssen wir einen Punkt setzen. Oh, vielen Dank, Ihr Punkt ist angekommen, Frau Schwalm.
Da gebe ich auch gerne
natürlich, da werden wir beide noch mal zu Wort kommen lassen. Herr Schraps zuerst.
Ja, wenn davon gewinnen
die Rede ist. Dann heißt das aber an dieser Stelle ja nur, dass die Ukraine sozusagen wieder über das Territorium verfügen kann, über das sie rechtmäßig laut Völkerrecht verfügen, das Russland angegriffen hat und das Russland nicht anerkennt mit der ukrainischen Identität. Und das ist eben dieser große Unterschied zwischen, ich sag mal, dem, was Kollege Erndl gesagt hat, was ich auch sage und was eben Frau Wagenknecht gesagt hat, dass eben nicht in Einflusszonen gedacht werden kann, weil das Völkerrecht und die territoriale Integrität eines jeden Staates, die Souveränität der Nationen und die Unverletzlichkeit der Grenzen eben unterminiert. Das kann nicht funktionieren. Über den Bündnisstatus der Ukraine hat ausschließlich die Ukraine zu entscheiden. Darüber, ob die Ukraine neutral sein möchte oder sich einem Bündnis anschließen möchte, das es für richtig hält, kann die Ukraine entscheiden. Niemand anderes, es sei denn wenn dieses Bündnis sie aufnimmt. Und wenn wir soweit sind, dass Staatschefs in Geschichtsbüchern rumblättern und schauen, wo irgendwann mal die Grenzen verlaufen sind und daraus dann Konsequenzen für ihr Handeln und möglicherweise einen Krieg ableiten, dann ist jedes Mal der Friede bedroht. Und deshalb haben wir diese Sicherheitsarchitektur, die uns das Völkerrecht vorgibt und an die wir uns eigentlich alle halten sollten. Das tut Russland an dieser Stelle nicht. Und insofern ist ein Gewinnen an dieser Stelle eigentlich nur, dass die Ukraine die Kapazitäten zurückgewinnt, die sie vorher als souveräner Staat hatten. Und das halte ich für ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu betonen.
Herr Erndl, Sie wollten auch diesen ja harten Argumenten von Frau Schwalm gegen die USA etwas entgegenstellen.
Ja, ich kann nur unterstreichen, was Johannes Stabs gesagt hat. Es geht ganz klar um unsere westliche Werteordnung und die westliche Demokratie. Und deswegen darf auch der Ausspruch, wir können gewinnen, da fallen, weil es eben genau diesen Gegensatz gibt. Und es geht nicht darum, Russland niederzuringen, weil niemand Russland in seinen russischen Grenzen bedroht. Das gehört übrigens auch nochmal zu dem Thema NATO dazu. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Die NATO beeinflusst nicht die russische Entwicklung innerhalb der russischen Grenzen. Insofern kann das überhaupt nie ein Grund sein, einen Krieg auszulösen. Und das, glaube ich, muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, da sollte man nicht auf die russische Propaganda, die es seit Jahren gibt, hereinfallen. Und deswegen ist es ganz klar notwendig, dass wir die Ukraine unterstützen. Die kämpfen für uns, für unsere Werte und die kämpfen auch dafür, dass eben dieser Krieg nicht nach Deutschland getragen wird. Und deswegen ist es jede Unterstützung von unserer Seite wert.
Dann nochmal der Blick, Frau Wagenknecht. Michael Bögel möchte ich Ihnen als letzten Hörer noch als kurzes Zitat geben. Er spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen aus. Er verweist auch darauf, dass natürlich gerade Deutschland auch mit Blick auf die schlimmen Gräuel des Zweiten Weltkriegs hier besonders zurückhaltend sein muss. Aber Flugabwehrwaffen, andere Waffen, die wirklich auf Abwehr gerichtet sind, das ist für ihn eigentlich unverzichtbar, sorgfältig abgewogen mit Experten meinen. Ist das ein Punkt, wo Sie mit sich reden lassen?
Es gibt ja keine reinen Abwehrwaffen. Und die Ukraine hat ja selbst jetzt angekündigt, macht das offenbar auch schon, dass sie auch russisches Territorium angreift. Das heißt, das wird dann auch mit diesen Waffen stattfinden. Und noch einmal, die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir diesen Krieg mit all seinem Leid, mit all dem, was die Menschen dort erleben und erleiden müssen, schnellstmöglich beenden? Dann muss man auf Verhandlungen setzen. Oder wollen wir, indem man eben mit der Rhetorik des Sieges natürlich eine kurzfristige Lösung völlig unmöglich macht, über Jahre dieses Land mit Waffen voll munitionieren und nehmen in Kauf, dass die Ukraine immer mehr zerstört und entvölkert wird? Und ich muss sagen, ich habe auch Post von Ukrainern bekommen, auch teilweise von Geflüchteten, die jetzt in Deutschland sind. Die wünschen sich nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg endet.
Ja, ist angekommen, Frau Wagenknecht. Ich will noch kurz das Schlusswort an Herrn Schraps geben. Die nächsten Schritte der Bundesregierung, was erwarten Sie?
Wir werden sicherlich uns darum kümmern müssen, dass wir mit der Ukraine auch weiterhin Unterstützung bereitstellen, auch gerade in Abstimmung mit den anderen Partnerstaaten und zunächst jetzt Dinge unterstützen, die ohne langwierige Ausbildung, Logistik oder eben auch durch den Einsatz von unseren Soldaten eingesetzt werden können, aber dass wir mittelfristig natürlich auch schauen müssen, wie wir die Ukraine weiter stabilisieren und ihre Verteidigungsfähigkeit auch ausbauen können, auch mit anderen Dingen.
Und damit,
das hatte Kollege Erndl angesprochen, das ist sicherlich notwendig.
Und damit müssen wir einen Schlusspunkt setzen zu diesem sehr emotionalen, natürlich auch hochkontroversen Thema rund um den Ukraine-Krieg. Danke an alle, die sich beteiligt haben. Entschuldigung bei denen, die nicht zu Wort kommen. Silvia Engels verabschiedet sich am Mikrofon. Ihnen noch einen angenehmen Tag.